Zünftig unterwegs, ein FHB-Podcast. Auf der Walz ziehen Handwerksgesellinnen und Gesellen 3 Jahre und einen Tag lang durch die Welt, streng nach alten Regeln. Sie reisen zu Fuß oder per Anhalter, dürfen nicht für eine Unterkunft bezahlen und müssen ihre Heimat im Umkreis von 50 Kilometern meiden. Nur wer ledig, kinderlos und schuldenfrei ist, darf diese jahrhundertealte Tradition antreten, um Handwerk, Abenteuer und Freiheit zu erleben. Erkennbar sind sie an ihrer Kluft, der traditionellen Handwerkskleidung, die ihre Zugehörigkeit zeigt und ihnen Tür und Tor öffnet. Ihre Geschichten sind so vielfältig wie die Wege, die sie gehen. Mein Name ist Jasmin Teutrine und ich sage herzlich willkommen bei Zünftig unterwegs, dem FHB-Interview-Podcast mit Menschen auf der Walz.
Herzlich willkommen im Podcast Zünftig unterwegs.
Ja.
Schön, dass du dabei bist, Christian. Magst du dich mal vorstellen? Das ist ja immer meine Frage am Anfang. Wer bist du? Was machst du?
Genau. Okay. Also dann würde ich mal beginnen. Ja. Also mein Name ist Christian Rummel. 41 Jahre alt, ursprünglich mal gelernter Schreiner oder Tischler, wie man im Norden sagt, Zimmerermeister, Dachdeckermeister und jetzt angehender Statiker, Tragwerksplaner. Was mache ich so beruflich eigentlich, vielleicht mal so vorneweg. Also den größten Teil eigentlich meiner beruflichen Zeit unterrichte ich an der Online-Meisterschule. Unterrichte ich Zimmerer, Dachdecker, unter anderem auch Trockenbauer in so kleinen Teilbereichen. Aber meistens sind es halt eben die Zimmerer. Und das ist eigentlich so meine Passion eigentlich. Das mache ich gern, das mache ich so am allerliebsten, Wissen weitergeben.
Und genau. Der Grund, warum du jetzt bei mir im Podcast bist, ist ja, dass du auf der Walz warst.
Genau, richtig.
Das ist schon ein bisschen her. Wir haben gerade schon einmal drüber gesprochen. Das ist jetzt schon 20 Jahre her. Dass du losgegangen bist, hast du gesagt, richtig, ne?
Genau, knapp 20 Jahre ist das tatsächlich, ja.
Ja, Wahnsinn. Und da würde ich gerne so ein bisschen mit dir drüber sprechen. Erstmal natürlich, was du so auf der Walz erlebt hast, wie das für dich so war, aber jetzt auch nochmal so 20 Jahre danach. Mhm. Wann hast du, also du warst, glaube ich, 3 Jahre, warst du 3 Jahre und einen Tag unterwegs?
3 Jahre, genau. Ich bin 2006, bin ich los. Das weiß ich noch genau, das war im Oktober 2006, bin ich damals auf die Wanderschaft und im Oktober 2009 bin ich wieder zurückgekommen, genau.
Richtig. Und wann hast du das erste Mal gemerkt, nach der Walz, so, das ist jetzt wirklich vorbei? Wann hast du es so realisiert?
Also, sagen wir es mal so, es gibt so ein bisschen diesen... diesen Spruch so ein bisschen, wenn das Nachbars Hund nicht mehr bellt und wenn der Bäcker einen mit dem Namen anspricht, dann muss man eigentlich weiterziehen. Und so hat man dann auch das Gefühl, wenn es irgendwann dann einmal so zu Ende ist. Ne? Also genauso merkt man dann irgendwo, okay, jetzt ist dann wieder gut. Ne? Woran merkt man das? Man möchte ja auch, man hat dann doch irgendwann so den Drang, dass man, oder den Wunsch irgendwo, dass man sich irgendwo niederlässt dann auch, dass man sagt, okay, man gründet jetzt auch dann, man gründet Firma, man gründet Familie, man bildet sich noch weiter, man macht noch eine Schule drauf. Genau, und so ähnlich war das halt eben bei mir auch, dass ich dann irgendwann dann gesagt habe, okay, so 2009, jetzt ist dann auch wieder gut. Jetzt hat man genug gesehen, so von der Welt. Und genau.
Was hast du dir denn versprochen, als du losgegangen bist? Und hast du das nach diesen 3 Jahren rückblickend dann auch wirklich alles so umsetzen können, alles gelernt, was du wolltest, alles gesehen, was du dir so vorgenommen hast, wenn du jetzt zurückdenkst an den Christian, was er jetzt schon wirklich über 20 Jahre dann her ist, vor der Walz, mit was für Erwartungen du losgegangen bist und mit was für einem vollen Koffer an Erfahrungen du dann ja wieder zurückgekommen bist und dich dann auch niedergelassen hast?
Also ich würde mal sagen, ich bin so in dem Alter los, wo die meisten auch losgehen. Also ich war damals 22, wo ich losgegangen bin. relativ zeitig auch nach der Ausbildung. Und ja gut, also ich muss schon sagen, man geht da mit 22 geht man da los, man ist da, ich sage jetzt mal, ja, natürlich voller Drang und voller Abenteuerlust, sondern man weiß da erstmal so nicht, was auf so einen zukommt. Ne? Man weiß, okay, man möchte sich halt im Handwerk irgendwo weiterbilden, aber ich sag mal, vieles kommt dann so auf dem Weg. Ne? Also man trifft sich dann mit anderen, man unterhält sich dann mit anderen auf seiner Reise und die sagen dann, ja, guck mal, geh doch mal dahin, geh doch mal zu dem in diese Firma, geh doch da mal so zum Arbeiten, da ist super interessant. Und ich hatte natürlich schon so Sachen auf meiner Liste gehabt, die ich gerne machen wollte. Ich hatte natürlich schon auf der Liste gehabt, ich wollte damals gerne Blockhausbau machen. Ich wollte viel in der Restaurierung, in der Gebäuderestaurierung tätig sein. Im Treppenbau. Ich habe das dann auch alles gemacht. Also ich würde schon sagen, ich habe damals so eigentlich das schon gemacht, was ich da auch machen wollte. Tatsächlich, ja. Genau. Ein großer Sack voller Erfahrungen, ja. Den ist aber auch jeder, der auf Wanderschaft war, was er so mit Sachen mit nach Hause bringt. Nicht nur beruflich, sondern natürlich auch persönliche Erfahrungen. Andere Kulturen, andere Länder, die man halt so bereist hat. Das ist mindestens genauso viel wert wie auch das Berufliche. Ja.
Was wärst du heute für ein Handwerker, wenn du nicht losgegangen wärst?
Dann wäre ich wahrscheinlich... Boah, das ist eine gute Frage. Was wäre ich denn dann für ein sicherlich nicht der ich jetzt bin. Also ich sag mal, auch wie das bei anderen ist, also bei mir hat auch, ich sag mal, die Wanderschaft schon so auch das Leben auch auf den Kopf gedreht. Ne? Also definitiv, ich bin ja nach meiner Wanderschaft erstmal 15 Jahre dann im Ausland, war ja dann im Ausland auch erstmal. Also ich war auf der Wanderschaft doch in recht vielen Ländern, war viel in Osteuropa gewesen, Südamerika gewesen, deutschlandweit, Skandinavien, ja. Und ich war eben halt auf meiner Wanderschaft auch sehr viel Zeit unten im Südosten, also in Rumänien eben auch gewesen. Und da habe ich dann tatsächlich auch nach meiner Wanderschaft sehr, sehr viel Zeit dann eben halt dann auch verbracht, war da unter anderem auch für die Kirche als Projektleiter und sehr vielen Denkmalbaustellen halt eben auch tätig. Und ich sage jetzt nochmal, ohne diese Erfahrung der Wanderschaft oder ohne die Wanderschaft hätte ich dann natürlich da auch, ich sage jetzt mal, nicht, hätte ich diese Kontakte nicht gehabt und wäre das Ganze natürlich auch nicht so verlaufen, muss man ganz klar sagen. Also es ändert schon definitiv, es ändert schon sehr, sehr viel im Leben, ganz klar.
Und wenn ich dich jetzt frage, was wärst du nicht für ein Handwerker, sondern was wärst du für ein Mensch, wie hast du dich menschlich verändert durch die Wanderschaft?
Ich würde es mal so bezeichnen, also durch das, dass man auf der Wanderschaft natürlich durch sehr viele Hochs und Tiefs natürlich auch geht. Ne? Also durch das, dass man halt, ja, also man muss seinen Mann stehen, man muss sein Wort auch halten. Ne? Das ist auch, ich sag mal, innerhalb des Schachtes der Gesellenvereinigung ein absolutes Muss auch. Und ich sag mal, geht schon auch durch schwierige Zeiten durch, ja. Und dieses, ich würde es mal sagen, ja, sich selber auch wieder am eigenen Schopf, sagen wir es mal, aus der Scheiße ziehen, ja. Das ist etwas, das lernt man schon sehr, sehr gut, weil man natürlich, ich sag mal, sehr oft auf sich alleine gestellt ist, ne. Und das ist definitiv auch was einen im späteren Leben sehr viel weiterhilft. Und noch dazu, ich denke, ein wichtiger Aspekt ist auch, durch den ständigen Ortswechsel, ne, dass man natürlich, ich sag mal, maximal 6 Wochen, maximal 8 Wochen irgendwo an dem Ort mal arbeitet, das nimmt einem auch ganz viel Angst vor dem Neuen. Also jetzt heutzutage, wenn ich auch sagen müsste, okay, etwas Neues beginnen, etwas Neues starten, ne? Sei es ein neues Haus oder ein neuer Job oder sei es irgendwie ein komplett neues Projekt im Leben, ist das etwas, was einen nicht mehr wirklich schockt. Also es nimmt einem einfach die Angst und das gibt einem auch, ich sage jetzt mal, schon irgendwo so ein gewisses Selbstvertrauen, dass es eigentlich nur an einem selber liegt, ob es funktioniert oder nicht funktioniert. Oftmals.
Und jetzt hatte ich dich vorhin schon gefragt, ob du schon mal in unserem Podcast reingehört hast und du hast gesagt ja. Mhm. Und dass er, die Folge, die du gehört hast, der Wandergeselle da ja das so erzählt, was man als Wandergeselle so erzählt. Jetzt frage ich dich, was gibt es denn für Sachen, die die Wandergesellen, die jetzt heute unterwegs sind, nicht erzählen, die die auslassen? Was ist denn das eigentlich Spannende? Du hast ja gesagt, ach, die schweren Zeiten, dass es schwer ist. Ich weiß, die Personen auf Wanderschaft, denen ist immer auch ganz wichtig, was für einen Eindruck sie hinterlassen.
Genau.
Ne? Dass ja, man sagt ja so, man möchte, dass der Nächste, der kommt, auch genauso empfangen wird wie man selbst. Ja, man vertritt das Handwerk dann nach außen. Man ist ja auch, wenn man die Kluft anzieht, dann ja auch in einer Rolle unterwegs, ne, die genau, auf genau. alle anderen auch abfärbt. Das heißt, klar, da spricht man natürlich erstmal auch immer nur positiv von, ne? Aber was sind denn so die wirklich herausfordernden Situationen? Was ist das, worüber eigentlich keiner spricht?
Ich sag mal, über herausfordernde Situationen darf man schon erzählen. Aber ich sage jetzt mal, worüber man jetzt eigentlich nicht sprechen, sage jetzt mal, darf, auch in der Öffentlichkeit, das sind natürlich interne Dinge, die halt, ich sage jetzt mal, im Schacht. Also wenn man natürlich in einer Gesellenvereinigung reist, dann gibt es natürlich gewisse interne Dinge auch, ne, die dort halt natürlich besprochen werden, organisatorisch, das ist das halt eben zumeist der Fall. Das halt eben natürlich auch, ich sag mal, im Schacht natürlich auch bleibt. Ne? Und das ist auch etwas, wo man jetzt nicht an der Öffentlichkeit darüber sprechen würde auch. Nicht, weil es ein riesengroßes Geheimnis gibt, sondern weil vielleicht einfach, ja, bestimmte Dinge, bestimmte Dinge eigentlich dann in der Gesellschaft eigentlich bleiben. Also das sind die Dinge, wo man eigentlich nicht drüber spricht in der Öffentlichkeit.
Du bist ja auch im ja, sorry, bitte.
Sind aber eigentlich auch die einzigen Dinge.
Okay. Du bist ja auch innerhalb eines Schachtes gereist, ne?
Genau.
Welcher war das?
Ich bin gereist beim Freien Vogtländer. Freien Vogtländer Deutschlands. Das ist einer der älteren Schächte, also gegründet um 1910. Ja, und mittlerweile auch mit sehr, sehr vielen Gewerken auch, ne? Also mitunter auch Metallgewerke, Steingewerke, nicht nur Holzgewerke.
Und ist das auch immer noch so ein, ja, hast du da auch immer noch Kontakt zu, wenn man einmal dann unter diesem Schacht gereist ist, bleiben dann diese Verbindungen bestehen oder bleiben vielleicht ganz andere Verbindungen eher bestehen von ja, Leuten, mit denen du zusammengereist bist oder bestimmte Erlebnisse hattest oder zusammengearbeitet hast? Also welche Verbindungen aus der Vergangenheit, aus deiner Wanderschaftszeit bestehen bis heute eigentlich noch?
Sehr, sehr viele, sehr, sehr viele. Also es ist auch so, wenn man sich entscheidet, halt eben in einem Schacht zu reisen, dann ist das auch so, dass das eben halt auch eine Verbindung ist, die geht man fürs Leben ein auch. Ne? Das ist jetzt nicht wie, dass man sagt, okay, ich trete jetzt einem Fußballverein bei und übernächstes Jahr wechsle ich und gehe da, sondern das ist etwas, wo man sich einmal dafür entscheidet und dann bleibt man auch in diesem Schacht, nennt man das ja auch, ne? In dieser Gesellenvereinigung. Und auch dadurch, also ich würde es mal sagen, es ist schon auch ein Rückhalt fürs Leben eigentlich komplett auch. Ne? Also auch mit den, ich sage jetzt mal, mit den Gesellen, mit denen man gereist ist, mit denen man, ich sag mal, lang gereist ist, pflegt man in der Regel auch oft über Jahre, über Jahrzehnte noch einen guten Draht. Auch wenn man sich manchmal verliert, das kann ja auch passieren, dass man sich mal irgendwo ein paar Jahre aus den Augen verliert. Aber durch das, dass es eben halt auch regelmäßige Treffen gibt, zweimal im Jahr, ist es halt auch so, man kommt dort wieder zusammen und manchmal trifft man auch wieder Leute, mit denen ist man mal gereist, die hat man aber vielleicht auch viele Jahre aus den Augen verloren. Und somit, ja, ich sag mal, je nachdem, wie man sich involviert auch, ne, wie man sagt, okay, man möchte Teil von dem Ganzen, also man ist Teil von dem Ganzen nach wie vor, aber es liegt auch am Einzelnen bisher, dass man sich natürlich involviert. Ja, wenn man sich involviert, verliert man sich eigentlich nicht aus den Augen. Genau.
Wenn du jetzt, halt sehr,
Ja, Entschuldigung?
Nee, ich rede ruhig weiter.
Es ist ja auch ein sehr, sehr gutes Netzwerk eben halt auch für später. Also ich sage jetzt mal, der Schacht oder die Gesellenvereinigung, in der man ja reist, natürlich ist das, ich sage jetzt mal, primär für die Wanderschaft oder ein berufliches Netzwerk, kann aber auch, ja, in schlimmen Fällen auch im Leben später auch ein guter Rückhalt und eine Stütze sein bei den schlechten Zeiten auch. Also man ist natürlich auch als Mitglied einer Gesellenvereinigung, eines Schachtes, ist man ja auch verpflichtet, dem Gesellen, dem Mitgesellen aus dem Schacht natürlich auch zu helfen, auch ganz klar. Also es beruht sehr viel auf Solidarität.
Wie findet man jetzt den richtigen Schacht für sich? Also erstmal natürlich für mich als Frau, es gibt nicht alle Schächte, in denen Frauen reisen dürfen. Aber jetzt als Mann hat man ja erstmal auch eine relativ große Auswahl. Wie entscheidet man sich, wie findet man den für sich passenden Schacht, wenn man jetzt losgehen möchte, sagt, man findet das interessant, fängt an, sich zu informieren. Wie fängt man an?
Ist eine interessante Frage. Also grundsätzlich ist es ja, wenn man seine Ausbildung abgeschlossen hat oder wenn man auch ein paar Jahre schon im Beruf dann drin ist, dann kommt ja bei vielen so diese Überlegung, okay, was macht man denn jetzt, wenn man unverheiratet ist, keine Kinder hat, schuldenfrei ist, dann möchte man ja oftmals dann eben halt was erleben. So, und dann, in der Regel läuft das halt so ab, man macht sich kundig, man macht sich schlau, man findet ja auch mittlerweile im Internet eben halt sehr viele Informationen darüber. Und somit findet man auch raus, okay, an diesem Ort treffen sich halt eben die Wandergesellen dieses Schachtes. So, man geht hin, man stellt sich halt eben vor, ja, man erzählt halt, man ist fertig mit der Ausbildung oder man ist bald fertig mit der Ausbildung, ne? Man erzählt halt, man kommt mit den Leuten halt ins Gespräch. Und dann ist es halt so, man geht ja nicht, ich sag jetzt mal, man geht ja nicht dahin und morgen ist man dann unterwegs. Ne? Also es läuft ja schon so ab, man muss sich ein paar Mal auch vorstellen, man muss schon auch zeigen, okay, man möchte. Ne? Man identifiziert sich auch damit, ne? Also man muss sich da schon auch, es ist ein bisschen wie beim Vorstellungsgespräch, würde ich sagen. Ne? Also, wobei beim Vorstellungsgespräch ist es eigentlich, man geht einmal hin und dann fällt halt die Entscheidung. Ne? Ich sage jetzt mal beim Schacht, wenn man sich da vorstellt, sage ich jetzt mal, muss man in der Regel ein paar Mal hingehen. So. Und dann wird halt entschieden, okay, ist jetzt dieser junge Geselle überhaupt würdig, dass er in dem jeweiligen Schacht überhaupt reist, ne? Oder benimmt er sich schon, ist auf den sein Wort, ist da zu zählen, wenn der sagt, er kommt und dann kommt er gar nicht oder er kommt dann zu spät, ist da überhaupt Verlass drauf auf den, wäre da überhaupt, also da wird vorher schon so ein bisschen aussortiert.
Also die Werte sind dann schon wichtig.
Die Werte sind extrem wichtig. Ne? Also einer der wichtigsten Werte ist halt eben auch das Wort zu halten. Ja, also da wird halt eben am meisten Wert darauf gelegt. Wenn das dann passt von beiden Seiten, also wenn auch der junge Geselle sich halt dann eben wohlfühlt bei dem jeweiligen Schacht, wenn das von beiden Seiten eigentlich passt, dann gibt es halt eben das Zeremoniell, ne? Und dann wird halt eben auch gefragt, okay, ob man denn überhaupt mit den Regeln dann einverstanden ist dieses jeweiligen Schachtes. Und ja, dann kann es auch dann relativ zeitig dann auch schon losgehen.
Also zeremoniell heißt...
Bitte?
Erzähl du erstmal zu Ende.
Ja, also bis zu diesem Punkt kann es natürlich aber auch schon einige Wochen oder Monate gar dauern.
Ja, okay. Also zeremoniell heißt, man wird dann wirklich vor versammelter Mannschaft wird ein Versprechen abgenommen erst als allererstes. Ja,
also wichtig gehört natürlich da auch im Kreis der Familie dazu und im Kreis der Freunde im Rahmen des Festes, wenn man natürlich losgeht, man bekommt natürlich auch das Ohrloch genagelt natürlich auch, ne? Man bekommt dann den goldenen Ohrring dann natürlich auch rein. Solche Dinge, also das ist ja auch, dann ist ja jetzt mal dann der Punkt, wo man ja dann auch losgeht auf der Wanderschaft.
Ja, also ich dachte immer, oder beziehungsweise meine Information, vielleicht missverstehen wir uns auch, Also man geht ja erstmal los mit einem Altgesellen, ne? Genau. Und dann gibt es ja auch so ein, dass man über das Ortsschild klettert, ne? Und dann erstmal losgeht, ne? Und der Altgeselle dann oder die Altgesellin ja erstmal ja einen so ein bisschen auf die Spur bringt und einem alles so ein bisschen beibringt, was man wissen muss. Und dann kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo der Altgeselle oder die Altgesellin sagt, ich glaube, du bist jetzt bereit, loszugehen, und dann wird das Versprechen erst abgenommen und dann wird dann bekommt man den O-Ring. Oder ist das unterschiedlich von Schach zu Schach?
Das ist tatsächlich, also ich sage jetzt mal, der O-Ring kommt schon rein, wenn man losgeht in aller Regel. Ne? Nur ich sage jetzt mal, wie das dann mit der Ehrbarkeit ist, mit dem Einbinden dann. Ne? Also sprich, jeder Schacht hat ja auch sein Erkennungsmerkmal, und das erkennt man ja auch an der Farbe. So ein Erkennungsmerkmal ist ja die Ehrbarkeit. Die Ehrbarkeit ist ja entweder bei uns ist es eine goldene Handwerksnadel, oder bei den anderen Schächten ist es ja entweder eine rote, eine blaue, eine graue Krawatte. Und das wird tatsächlich ein bisschen unterschiedlich gehandhabt, wann man eben die sogenannte Ehrbarkeit dann eben bekommt. Ne? Also es gibt da Schächte, da wird das tatsächlich so gehandhabt, dass das schon ist, bevor man losgeht. Ne? Es ist bei manchen Schächten ist es so, dass das erst dann nach dem Losgehen. Aber das, ich sag mal, das ist eigentlich so individuell von Schacht zu Schacht gehalten. Ne? Das kann man gar nicht verallgemeinern.
Okay, jetzt hast du ja auch ganz viel Kontakt zu den jungen Leuten, die zu dir kommen und ihren Meister machen möchten. Mhm. Normalerweise machen das ja viele, dass sie vor dem Meister dann auf der Walz sind oder ne oder nach der Walz ihren Meister machen. Ne? Aber wenn du jetzt dir die jungen Leute so anguckst und das vergleichst zu früher, als du unterwegs warst. Man sagt ja immer, viele schimpfen immer über die kommende Generation mit, es ist immer so, ne? Mit, die können nichts, die sind zu faul, die, ne? Also was man immer, unabhängig jetzt vom Handwerk, ne? Und das war immer schon so. Aber wenn du jetzt in deiner Rolle als Ausbilder jetzt guckst und das so vergleichst, die jungen Leute, die jetzt kommen und im Vergleich zu dir, als du unterwegs warst. Wie unterscheidet sich das so? Wie unterscheiden sich die Charaktere so? Auch die Ansprüche und die Wünsche. Einfach auch so, wie stehen die Leute im Leben? Ne? Jetzt die jungen Handwerker, Handwerkenden im Vergleich zu vor 20 Jahren. Würdest du sagen, da gibt es Unterschiede?
Nein, also würde ich jetzt mal so per se, würde ich das jetzt mal nicht so sagen. Also ich glaube, das ist, wie du das schon richtig gesagt hast, dass eigentlich jede Generation über die Jüngeren solche Dinge sagt, die wahrscheinlich jetzt nicht immer der Wahrheit entsprechen. Ich muss halt auch dazu sagen, also durch das, dass ich halt in der Meisterausbildung ja auch tätig bin halt, in die Meisterausbildung kommen natürlich auch nur die Leute oder melden sich dann natürlich an, die auch tatsächlich wirklich wollen auch. Ne? Die natürlich dementsprechend auch Elan auch mitbringen, die natürlich irgendwo absolut das Maximum irgendwo geben. Ganz klar, ansonsten würden wir keinen Meister machen wollen. Mhm. Also das sind schon Leute, die ja, ich sage jetzt mal, die mit maximaler Motivation natürlich da bei mir in dem Unterricht auch teilnehmen. Ich würde auch sagen, ähnlich ist es natürlich mit jungen Leuten, die auch die Wanderschaft auch gehen. Also ich sage jetzt mal, niemand geht auf die Wanderschaft, weil es ihm langweilig ist oder weil er irgendwie sowieso was ganz anderes machen will, außer seinen Job, nicht seinen Job. Ne? Also man macht das ja, man macht es aus Überzeugung, man sagt ja, okay, man tut das, was man macht, da steht man ja voll dahinter. Das tut man, weil man es liebt, weil einem dieser Beruf Spaß macht. Und ich sage jetzt mal, von daher ist eigentlich schon mal von vornherein viel Motivation da. Und das
unabhängig von der Motivation, siehst du sonst Unterschiede zu den Generationen? Die ja auch jetzt im Vergleich zu vor 20 Jahren ja auch nochmal andere technische Möglichkeiten haben, ne? Und wir ja auch aktuell ganz andere technische Möglichkeiten auch im Handwerk haben.
Das ist schon richtig. Also Ich denke, dass die Technisierung in den nächsten 5 bis 10 Jahren unheimlich viel noch verändern wird. Also das ist schon Es ist ja jetzt schon auch so sicherlich, dass oft in der Ausbildung bestimmte Dinge nicht mehr so tief gelehrt werden, wie das vielleicht vor 20 Jahren noch der Fall war. Das würde ich jetzt aber nicht festmachen, so an dem Auszubildenden, an dem jungen Gesellen, sondern eigentlich eher an der Veränderung der Technik. Wo es vielleicht vor 20 oder vor 50 Jahren noch ganz anders notwendig war, dass ein junger Geselle eben halt oder ein junger Meister oder ein junger Geselle, sagen wir jetzt mal, natürlich viel mehr händisches Zeichnen, Rechnen und sowas natürlich beherrscht, wird das natürlich in den kommenden Jahren durch Digitalisierung, durch künstliche Intelligenz ganz andere Schritte auch machen, ganz klar. Also das Handwerk wird sich auch anpassen. Und ich würde aber dann nicht da sagen, okay, dass da vielleicht weniger Motivation beim jungen Gesellen irgendwo da ist, sondern ich sage mal, das ist eigentlich mehr die Situation eigentlich, ne? Auch so die ganze Arbeitssituation, die sich natürlich verändert. Vielleicht ist es aber deshalb umso wichtiger, sogar für einen jungen Gesellen eben halt diesen Schritt zu machen und auf Wanderschaft zu gehen. Auch wenn das so ganz für viele natürlich irgendwo mittelalterlich anmutet, ne, die ganze Geschichte der Wanderschaft natürlich. Aber ich sag mal, gerade in der heutigen Zeit ist es ja wichtig, flexibel zu sein. Ne. Ist es natürlich in der heutigen Zeit noch viel wichtiger, offen zu sein für Techniken, für Technologien, breit aufgestellt zu sein. Ne. Und also von daher würde ich eigentlich sagen, passt das auch nach wie vor noch ganz gut in die Zeit rein. Und ist natürlich für einen jungen Gesellen eine ganz gute Möglichkeit, den Horizont zu erweitern. Also ich würde jetzt, um jetzt zurückkommen auf die Frage, ich würde jetzt nicht sagen, dass die Leute heute weniger motiviert sind.
Okay. Was bringst du denn als Lehrperson ein in deinen Unterricht aus deiner Reisezeit?
Also was ich aus meiner Reisezeit mit reinbringe, ist, ich habe sehr, sehr viel traditionelle Zimmerei auch gemacht. Ne? Ich habe sehr, sehr viel Fachwerkskonstruktionen auch errichtet und restauriert und saniert. Jetzt in meiner beruflichen Laufbahn in den letzten 25 Jahren. Habe sehr viel Treppenbau auch gemacht. Also das ist auch so eine Passion eigentlich von mir. Das hat mir immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vom Zeichnerischen her ist das so eine der Königsdisziplinen auch in der Zimmerei, ne, auch in der Schreinerei und eben auch der Treppenbau. Und für mich ist es auch wichtig, wenn ich in den Unterricht reingehe, dass ich nicht irgendwie ein Skript irgendwo vorlese oder nur eine DIN-Norm irgendwo vorlese. Natürlich ist das auch wichtig, diese Theorie rüberzubringen. Ne? Die Leute müssen es ja A für die Prüfung und B natürlich auch im Beruf dann dementsprechend umsetzen können. Aber für mich ist es immer wichtig, dass ich aus der Praxis raus erzähle. Wenn ich zum Beispiel aus einer DIN-Norm etwas zitiere, dann zitiere ich das nicht nur raus, sondern dann baue ich da auch darum eine Praktikergeschichte auf. Und das ist eigentlich für mich so das A und O. Also nicht nur, für mich ist es wichtig, dass es lebendig ist auch, dass es die Leute auch begreifen können. Ja.
Um nochmal so auf deine Wanderschaft zurückzukommen. Gab es so einen Moment, der dich nachhaltig verändert hat oder vielleicht auch ein, zwei Momente, wo du so, an die du zurückdenkst und sagst, wow, das ist dir immer noch nachdrücklich in Erinnerung geblieben?
Oh ja, da gab es ein paar Momente. Durchaus. Also ich habe mal längere Zeit in Südamerika habe ich gearbeitet, mit den Indios oben in den Bergen, in Peru. Und da muss ich sagen, das war eigentlich so von den tollsten Erfahrungen eigentlich. Ich habe da mit den Indianern, also mit den, die sprechen ja nur Quechua, alle da oben in den Bergen, die sprechen ja niemand. Habe ich wochenlang Spanisch gelernt für Südamerika und dann sprechen die da alle in Quechua. Gut. Und ich muss, also wenn ich mir so überlege, wenn ich da immer morgens dann hochgelaufen bin auf meine Baustelle und ich hab mich da so hingestellt und habe eigentlich erstmal so dieses ganze Panorama eben dort angeguckt, da habe ich mir gedacht, wow, Wahnsinn. Ne? Das war eigentlich so ein Moment, wo ich mir mal gedacht habe, absoluter Hammer. Oder einmal war ich in Argentinien unterwegs. Da sind wir dann durch die Berge erstmal ganz lang gelaufen. Zum ersten Mal waren wir sind wir, glaube ich, 7 Tage sind wir da durch die Berge gelaufen. Und da muss ich schon sagen, also in der traditionellen Zimmererkluft, das ist wirklich nicht dafür gemacht, da irgendwelche Expeditionen oberhalb von 3000 Metern ständig zu machen, wo dann eben halt die Kluft ständig dann klamm ist. Ne? Und ich bin damals im Flieger, da haben wir gesagt, okay, wir gehen nach Südamerika, da ist warm im Winter, ja, ja. Da war es auch warm an der Küste dann, aber sobald du halt über 3000 Meter gehst, da fällt ja Schnee nachts. Ne? Und da habe ich wirklich, ich glaube mal eine ganze Woche lang, habe ich keine Nacht da durchgeschlafen, immer nur so ein paar Stunden, weil es so entsetzlich kalt war.
Habt ihr draußen geschlafen?
Nein, im Zelt. Wir haben tatsächlich im Zelt geschlafen. Ja, ja. Und also das war schon etwas, wo ich immer so gedacht, boah, das war, also da denke ich schon öfters mal noch so zurück und denke, ah, das waren schon die krasse Zeiten. Ne? Aber gut, ich war dann auch viele Jahre war ich ja dann auch in Rumänien noch nach meiner Wanderschaft und habe dann auch in dem alten Bauernhaus gewohnt, die erste Zeit tatsächlich ohne Zentralheizung und ohne großen Komfort, ungedämmt und schreckliche Fenster da drin, und da war es auch im Winter, war es da auch entsetzlich kalt. Und es gehört aber dann auch irgendwo so dazu, also als Teil der Wanderschaft, der dich halt gegenüber solchen Widrigkeiten auch abhärtet im Leben. Also ich sag mal, ja, dich schockt eigentlich dann so schnell nicht mehr so viel. Das ist das, was ich damit sagen wollte.
Mhm. Und hattest du auch eindrucksvolle Begegnungen, an die du auch immer noch zurückdenkst?
Ja, doch, durchaus. Durchaus. Eigentlich, ja, in jedem Land, eigentlich in jedem Land, wo ich halt gewesen bin. Egal, sei es jetzt in Skandinavien, wo ich von so einem uralten, bärtigen Zausel, der mir den Blockhausbau da gezeigt hat, den kanadischen Blockhausbau mit der Axt, der war richtig cool, ne? Also der hat mir da so einiges gezeigt. Oder halt, ja, eben halt auf anderen Reisen dann durch Südamerika, wo ich auch wirklich ganz, ganz tolle Menschen auch getroffen habe. Ja, definitiv, ja. Ja, ja. Oder, also ich sage jetzt mal, den interessantesten Menschen, den ich tatsächlich auf meiner Wanderschaft getroffen habe, das war, der lebt mittlerweile nicht mehr, der ist 95 geworden, ein Siebenbürger Sachse in Transsilvanien. Und der hat mir halt eben sehr, sehr viel gezeigt. Also von dem habe ich Wagnerei tatsächlich gelernt. Also der hat mir halt eben beigebracht, wie man wirklich traditionelle Wagnerei noch macht. Also der hat gesagt, der will mir das jetzt noch zeigen. Dann hat er mir das über Wochen, hat er mir das Ganze gezeigt, hat sich die Zeit genommen, hat sich mit mir hingestellt in die Werkstatt an die Bandsäge und mit der Axt und hat mir das gezeigt und hat gesagt, das muss er noch irgendjemandem zeigen, bevor er das mit ins Grab nimmt. Und dann habe ich da tatsächlich auch noch weitere Wandergesellen dann auch mit dazugenommen und denen, also dann hat er das noch dann bestimmt 4 Wandergesellen zusätzlich noch gezeigt, bevor er dann gegangen ist. Cool. Ja, und das war unheimlich, unheimlich interessant.
Jetzt musst du noch mal erklären, was Wagnerei ist.
Wagnerei ist der traditionelle Radbau, ne? Also wie man Holzräder macht. Mhm. Das ist die Wagnerei. Eigentlich das ist ein Beruf, den es heute gar nicht mehr gibt. Ne? Also ja, jetzt macht man ja, bis wann hat man vielleicht in Westeuropa, ich sage jetzt mal, das letzte Mal, dass man da Holzräder irgendwo gemacht hat, ich sage jetzt mal, das ist dann Ende des Zweiten Weltkriegs, gab es ja das dann nicht mehr. Ne? Also spätestens dann ist ja alles auf Gummirädern dann gelaufen. Aber ich sage jetzt mal, bis in die 40er Jahre war das schon noch so, dass man auf dem Land natürlich die Wegen, dass die natürlich auf Holzrädern gelaufen sind. Ne? Mhm. Und im Zuge der kompletten Industrialisierung dann natürlich ist das natürlich dann auch komplett weggebrochen. Klar. Und das ist etwas, was heute ausstirbt, was es nicht mehr gibt als Lehrberuf. Ne? Und solche Dinge hatte ich da eben halt noch die Möglichkeit, das noch zu lernen. Das war wirklich, muss ich sagen, sehr, sehr faszinierend. Und ich sage mal, ohne Wanderschaft, ohne diesen ganzen Sack voller Erfahrungen, ohne diese Möglichkeiten des Reisens, würde man natürlich nie an solche Sachen rankommen. Das lernt man nur, weil man sich natürlich bewegt. Mhm. Weil man natürlich permanent den Ort natürlich auch ändert, interessante Leute kennenlernt und dann diese Möglichkeiten auch angeboten bekommt.
Ja, und offen ist auch dafür, ne? Also sich einfach auf den Weg macht, offen, genau. für alles, was da kommt, ne? Und für alle Erfahrungen. Hat natürlich auch mit Persönlichkeit zu tun, ne? Wärst du nicht der gewesen, der du zu dem Zeitpunkt warst, hätte er dir das vielleicht auch nicht beigebracht, ne? Also er hat da wahrscheinlich ja schon was in dir gesehen.
Genau, also Offenheit ist natürlich etwas, das muss natürlich unbedingt eine Voraussetzung sein, ganz klar.
Mhm. Und dann hast du irgendwann gemerkt, jetzt ist mal gut, jetzt reicht's.
Irgendwann, da war ich dann 25 und dann war eigentlich auch schon irgendwo so der Wunsch da, okay, jetzt möchte ich nochmal beruflich was draufsetzen. Dann habe ich damals in Fulda, mein Zimmer für Restaurierung dann noch gemacht, habe die noch draufgesetzt und war dann jetzt eben halt wirklich sehr, sehr viele Jahre dann auch in dem Bereich dann tätig, Restaurierung, Denkmalpflege. Habe dann wirklich auch sehr viel UNESCO-Weltkultur, Denkmalstätten auch da gearbeitet. Und das war schon etwas, wo ich gesagt habe, okay, das gefällt mir, das macht mir Spaß. Ne? Und ja, irgendwann natürlich so im, ja, ich habe dann für mich meine Passion festgestellt, was mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, immer schon auf der Wanderschaft, eben halt Wissen vermitteln. Ich habe unheimlich viel gezeigt bekommen, hatte unheimlich viel die Möglichkeit, Dinge zu lernen. Und von daher war es für mich eigentlich immer wichtig, die Sachen auch weiterzugeben. Mhm. Und dann habe ich dann irgendwann meine Passion zum Beruf gemacht.
Und wenn wir jetzt nochmal so direkt ans Ende der Wanderschaft springen, war das für dich schwierig, wieder in so ein normales Leben einzutauchen? Also jetzt wieder, ich sage es in Anführungsstrichen, ne? Also wieder normal zu sein.
Ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Ja, ja. Also das hat dann auch tatsächlich eine ganze Weile gedauert. Also ich war dann 2-3 Wochen war ich zu Hause, dann habe ich mir einen VW-Bus gekauft, habe da mein Werkzeug reingepackt.
Und bist wieder losgefahren.
Und dann war ich erstmal mit dem VW-Bus noch ein halbes Jahr so durch Deutschland unterwegs und habe da, also war nicht mehr ständig in der Kluft von der Wanderschaft natürlich, ne? Also habe dann auch mal eine normale Jeans mal getragen, musste ja nicht mehr ständig die Kluft tragen. Aber war dann halt mit dem eigenen Auto dann unterwegs und habe dann auch viele Kontakte eben halt von der Wanderschaft dann auch da noch besucht und habe dann da auch noch gearbeitet. Also dieses Netzwerk, das sich halt da eben so formt, dass man sich ja eben auch so aufbaut, das hilft einem ja auch viele Jahre später noch.
Gibt's was du heute noch vermisst von der Walz?
Was ich heute noch vermisse? Also wenn ich mir heute dran denke, mit so einem großen Rattenschwanz natürlich, was man an Verantwortung natürlich auch hat, ne? Eigene Immobilie und eine Menge zu renovieren auch immer und dies und das und jenes. Da denkt man sich schon manchmal. Ja, das war schon, wo man gar nichts hatte. Also nur das Bündel auf dem Rücken, nur den Stock in der Hand und sonst nichts. Wenn man gesagt hat, okay, jetzt reise ich wieder weiter, jetzt reise ich wieder ab. Da denkt man schon manchmal so zurück. Eigentlich, wenn man es wirklich so runterbricht, ist es eigentlich in der heutigen Zeit noch den größten Luxus, den man haben kann. Ja. Das kann man natürlich nicht mehr machen, wenn man Kinder hat, wenn man verheiratet ist. Solche Dinge, das sind ja unbedingt die Voraussetzungen, dass man eben frei und ungebunden ist, um auf die Wanderschaft zu gehen. Also heute geht das natürlich nicht mehr. Ne? Aber dennoch denkt man sich da manchmal so zurück. Ich habe da öfters so dran gedacht, als dann halt eben die Gesellen bei mir gearbeitet haben. Und sind dann halt wieder weitergezogen. Auch da habe ich natürlich öfters so dran gedacht, oh, das wäre jetzt schön, wieder den, den Stenz in die Hand und das Gepäckbündel über die Schulter und dann mit denen halt wieder weiterzuziehen, aber geht halt nicht mehr. Ne? Ist man an dem Punkt, da hat man Verantwortung im Leben und das ist auch gut und das ist auch wichtig und auch diese Zeit der Wanderschaft, die muss auch vorbeigehen. Ist auch wichtig.
Mhm. Ja, schön. Ja. Da hast du mir schon jetzt ganz viel erzählt. Vielen Dank dafür. Ich sag ja immer so, ich frage dann immer, was gibt es für Fragen, wo du denkst, oh, das hätte man mal fragen müssen. Gibt es so eine Frage, wo du sagst, oh, das hätte Jasmina jetzt fragen müssen, da hätte ich jetzt eine ganz wichtige Frage.
Also,
welche Frage muss ich unbedingt stellen?
Ja, es ist ja so, wenn man unterwegs ist, ne, auf der Wanderschaft, dann ist man ja ganz viel am Autostop machen, dann ist man am Trampen eigentlich, ne, in aller Regel. Ne? Und dann fragen einen die Leute natürlich im Auto immer ganz viele typische Fragen. Ne? So. Und eine der typischen Fragen ist natürlich, wie seid ihr denn überhaupt versichert? Ne? So zum Beispiel, ja. Sowas, das ist eigentlich, ich weiß nicht warum, aber das ist eigentlich das, was die Leute immer so gleich immer fragen, wie macht ihr denn das? Wie seid ihr denn versichert? Und das ist eigentlich relativ simpel zu beantworten. Also man hat als Wandergeselle eben halt so einen Status bei der Versicherung wie halt ein Student auch. Ne? Also eben der Status eines Wandergesellen ist tatsächlich schon rechtlich auch verankert auch. Ja, also man bekommt da den gleichen Tarif und man ist halt dann privat versichert in dieser Zeit. Und wenn man natürlich irgendwo arbeitet, dann ist man ja auch kein Tagelöhner und kein Hungerleider, sondern man geht natürlich dorthin, man ist ja Facharbeiter, man ist ja ausgebildeter Facharbeiter. So. Und in der Zeit, wenn man dort arbeitet, arbeitet man ja nicht schwarz bei einer Firma, sondern die Firma muss einen ja auch anstellen in der Zeit. Also ja. Für 6 Wochen halt, dann ist man dort angestellt oder je nachdem, wie lange man dann dort ist. Aber ja.
Also das ist die dringendste Frage, ne, die in Deutschland immer auftaucht. Das habe ich jetzt auch schon gehört. Wie ist das denn im Ausland? Da wird es wahrscheinlich nicht diese Frage sein. Aber was ist da die häufigste Frage, die gestellt worden ist?
Da ist sicherlich die häufigste Frage, warum man denn so angezogen ist. Ich sag mal, das ist in Deutschland ja eigentlich recht bekannt, ne? Da wissen es ja, sag jetzt mal, ein sehr großer Teil der Menschen wissen das ja. Aber im Ausland, wo das natürlich nicht so bekannt ist, muss man das natürlich erklären dann. Also da kommt natürlich dann eher die Frage auf, was macht ihr denn, warum seid ihr denn so angezogen? Ne? Also man wird da manchmal für alles Mögliche gehalten. Ne? Dann muss man halt das einfach erklären, was man macht. Ne?
Ja, ich habe auch schon gehört, Amische.
Episch, ja, oder und, Zauberer oder keine Ahnung, alles.
Genau. Sehr schön.
Von daher, ja.
Sehr gut. Was wird zu dem Christian von vor 20 Jahren, der möchte jetzt losgehen, der ist bereit, auf die Walz zu gehen. Was für einen Rat würdest du ihm jetzt nachträglich, was würdest du dem jungen Christian sagen? Was würdest du ihm mit auf den Weg geben?
Ich würde ihm eigentlich genau das sagen, was ich jedem anderen jungen Gesellen auch sagen würde. Sag ich, das ist das, was man machen sollte. Ja. Und ich würde eigentlich auch tatsächlich, ich würde es auch gar nicht anders machen. Wenn ich so rückblicke, dann würde ich auch, ich habe die letzten 20 Jahre auch viel erlebt, würde ich schon sagen, überlebt. Ja, ich habe auch so manches überlebt tatsächlich. Und ich würde auch das tatsächlich genauso wieder machen. Und ich kann es an jedem, ich würde mir das selber empfehlen, wenn du mich so fragst. Und ich würde das auch genauso jedem jungen Zimmermann, Tischler, Steinmetz genauso empfehlen, auch das genau zu machen.
Bist du auf der Walz auch in lebensgefährliche Situationen geraten?
Ja, Mai, ich sag mal, klar, man fängt sich dann in Südamerika auch mal was ein, wo man echt nicht so genau weiß, was das ist. Das ist echt so eine komische Krankheit auch, ne? Schon wie gesagt, schon, manchmal hat man schon so Situationen, das ist schon grenzwertig, ne? Ganz klar, ne? Aber, also ich, vielleicht jetzt nicht so krass wie bei anderen, die dann irgendwo in Brasilien dann eine Knarre vor dem Gesicht hatten, also so krass war es jetzt vielleicht nicht ganz. aber doch schon ausgeraubt worden auch mal. Das ist mir auch schon passiert. Solche Dinge. Ja.
Was klaut man dann einem Wandergesellen? Weil also ihr habt ja fast nichts dabei. Ist es dann nur das Geld?
Ja, mal aus der Tasche. Gut, ich sage jetzt mal, ja, jetzt nicht wirklich, was jetzt groß irgendwie ist, von Wert, was man dann vielleicht irgendwo neben sich liegen hat. Ich sage mal, das Geld hat man ja jetzt ja schon dementsprechend sicher auch irgendwo verstaut. Das stopft man sich jetzt ja nicht oben drin, irgendwo in die Westentasche irgendwo rein. Also es war jetzt nichts Großes so von Wert, aber ja, kann mal so passieren. Ne? Gut, eine Kollegin von mir ist halt das dann eben, also die war halt eben in Brasilien unterwegs, nachts irgendwo entlang dem Highway gelaufen und dann hat die halt eben, ja, dann hieß es halt, okay, alles, was an Wertsachen du da hast, raus damit. Ich glaube, das sollte man dann auch nicht irgendwo einen auf großen Macker machen. Das geht wahrscheinlich mal hinten los. Aber solche Situationen, ja, das gibt es tatsächlich. Ne?
Ja. Wie bereitet man sich auf sowas vor, wenn man sagt, oh, man möchte nach Brasilien aufbrechen? Ich denke mal, so der erste Schritt ist, man geht ja wahrscheinlich sowieso erstmal nicht alleine. Und man startet vielleicht.
Ja, also ich sage jetzt mal, ja, man geht, ich sage jetzt mal sicherlich, man ist schon auch öfters alleine unterwegs, aber ich sage mal, ist manchmal alleine unterwegs und manchmal zu zweit natürlich, ne? Je nachdem. Es ist auch manchmal so, wenn man natürlich aufeinander rumhockt, monatelang auch, ne? Manchmal, dann will man auch wieder Zeit für sich alleine haben. Man hat ja überhaupt keine Privacy dann mehr, ne? Man teilt ja alles, ne? So, man schläft zusammen dann irgendwo ja, in einer Unterkunft, man teilt ja wirklich absolut alles. Ne? Und dann ist schon manchmal so, dass man sagt, okay, man möchte jetzt dann sein eigenes Ding eigentlich wieder machen. Naja, und dann muss man halt schauen, dass man halt alleine auch klarkommt. Ganz klar.
Und dann kriegt man irgendwie Unterstützung, dass man, weiß ich nicht, beim Schacht anfragt und sagt, ich möchte nach Südamerika, auf was muss ich denn achten? Oder das ist sowieso, wenn man sich unterwegs trifft und dann sagt der eine, ich war gerade aus Südamerika und dann sagt man, ach witzig, da will ich gerade hin, erzähl doch mal, auf was muss ich achten? Oder wurdest du irgendwie vorbereitet auf das, was dann auf Gefahren
kommen könnte? Also da muss man sich schon selber sagen, mal, was man da natürlich braucht an Impfungen und was man da natürlich so an bestimmten Dingen natürlich wissen muss. Da muss man sich schon selber drum kümmern. Mhm. Aber ich sage, es ist natürlich so, dass wir natürlich auch vom Schacht aus in vielen Ländern natürlich niedergelassene Wandergesellen haben, ja, die natürlich da hängen geblieben sind, dann sich da vielleicht selbstständig gemacht haben oder dort hat einen Anlaufpunkt dann gegründet haben. Und ich sage, da hilft natürlich der Schacht dann auch schon weiter. Ne? Also man hat dann natürlich dann so sein Büchlein und man sieht da, okay, in dem Land, da wohnt jetzt der Kollege so und so aus dem Schacht. Und da kann man natürlich dann hingehen und da wird einem dann schon weitergeholfen. Das schon in der Hinsicht natürlich schon. Aber das heißt, haben wir natürlich keinen Schachtdoktor, der einen dann jetzt durchimpft. Da muss man sich dann schon dementsprechend dann selber. Aber natürlich, ja, wenn man natürlich dann mit anderen im Gespräch ist und die waren da erst vor kurzem, ne, dann helfen die einem dann schon weiter, ne, wo es dann zum Beispiel geht, Visum zu kriegen oder sonst was. Das dann schon, man hilft sich da untereinander dann schon sehr, sehr viel. Das schon, ja.
Alles klar, verstehe. Ja, Christian, dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Mhm. Und eigentlich verabschiede ich mich immer mit fixe Tippelei. Das können wir bei dir ja jetzt nicht sagen, aber vielleicht kannst du gerade nochmal aufklären, woher kommt denn dieser Begriff, dass man sagt, fixe Tippelei, fix bedankt. Also ne, das ist ja nochmal so ein eigenes Vokabular.
Ja, also fix heißt in dem Punkt eigentlich immer, das heißt, das ist gut, ne, das ist zünftig, ne. Wird in diesem Kontext eigentlich immer so dieses Fix verwendet, ne? Also fix bedankt, fixe Tippelei heißt eigentlich, ja, das ist, ich wünsche dir eine gute Tippelei oder eine Tippelei, einen guten Weg, ne? Wünsche ich dir weiter. Genau.
Und dann wünsche ich dir jetzt ein schönes Wochenende.
Ja,
und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für das Gespräch.
Ja, sehr gerne.
Ja, sehr gerne. Mach es gut.
Schönes Wochenende. Wünsche ich dir auch.